Bevor wir Gottes Wort aufmachen, wollen wir beten. Jesus Christus, hilf uns, im Wort Gottes, im Wort deines Vaters, auch dich zu sehen und besser lieben zu lernen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Hilf mir, das Richtige zu sagen daraus und uns allen auch zu hören, was du zu sagen hast. Das ist dein Wort, Herr, und wir danken dir. Amen. Heute und wenn ich in etwa 2 Wochen nochmal predige, weil Kurt oft weg sein wird, ich will jetzt 2-mal über eine Person reden im Alten Testament, Gideon. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schon aufhabt, Richter, das ist aus dem Buch Richter. Und wir hören von diesem Mann Gideon in 3 Kapiteln. 3 Kapitel lang handelt die Geschichte von Gideon und was er mit dem Volk Israel gemacht hat. Und heute werden wir uns im Richter Kapitel 6 aufhalten. Das sind 40 Verse. Wir werden nicht alle 40 Verse lesen, aber ich werde das Wichtigste hoffentlich herausgreifen für uns. Aber zuerst die Kinder. Die Kinder, Gideon, das ist eine Figur, vielleicht schon eine euch bekannte Figur aus dem Alten Testament. Wer kennt schon Gideon? Wer ist Gideon? Warum ist er berühmt? Vielleicht wollt ihr nicht laut aufsagen, aber Gideon, ja, ist bekannt, da er das Volk Israel in der Zeit nach Mose, aber vor dem König David, in dieser Zeit der Richter, wir nennen sie Richter, da war das Volk Israel stark bedrängt durch andere Völker, durch andere Armeen um ihr Land. Und da war es manchmal ganz schwer und ganz schwierig. Und die Menschen aus Israel, die haben gelitten. Und manchmal wussten sie nicht, was zu tun war. Sie haben auch nicht immer an Gott gedacht. Aber Gott hat große Männer und Frauen auch gebraucht und sie stark gemacht, dass sie dann den Kampf anführen könnten gegen die anderen Völker und gewinnen könnten. Manchmal ganz wunderbar, wie ein Wunder haben sie gewonnen. Und Gideon, das war auch so ein Mann, der zunächst schwach war, das werden wir noch sehen, aber dann das Volk in ein berühmtes Schlacht geführt hat, mit ganz wenigen Männern gegen eine große Armee. Und sie hatten Feuer und Krüge und das sah verrückt aus. Aber sie haben gewonnen. Sie haben großartig gewonnen, weil Gott mit ihnen gekämpft haben. Und Gideon war einer von diesen Männern, die das Volk damals Gott gehört hat und nach Gottes Willen gehandelt hat. Und er war ein großartiger, schlussendlich ein großartiger Mann mit Schwächen, aber hat Gott gefolgt. Und wir haben von ihm gelesen, habt ihr zugehört in der Lesung von Hebräer vorhin, gab es eine Liste von Helden und darunter haben wir Gideons Namen gehört. Wir wollen vielleicht 2 Verse, 2 zentrale Verse aus diesem Kapitel 6 lesen. Das sind die Verse, die ihr habt, auch im Bulletin. Das sind die Verse 15 und 16. Ich lese sie mal. Hier sind wir schon mitten in einem Gespräch. Da erscheint ein Engel des Herrn zu Gideon. Und der Engel von Gott, vom Herrn, sagte Gideon, was er zu tun hat. Und Gideon sagte zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft oder meine Sippe ist die geringste in Manasse. Und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Wer bin ich? Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein. Und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Wer bin ich? Ich bin ja niemand. Aber der Herr sagt, ha, aber was hast du vergessen? Das Wichtigste, ich bin bei dir. Und du wirst deswegen Midian, dieses Volk, das jetzt die Israeliten angreift, du wirst sie schlagen. Gideon, also Hebräer 11 nennt Gideon ein Mann des Glaubens. Und wenn man Kapitel 6 liest, vielleicht habt ihr das als vorausgehende Hausaufgabe gemacht, wenn man Kapitel 6 liest aus Richter, wird man meinen, das ist ja aber kein starker, glaubender Mensch. Der wollte einfach nicht tun. Er wollte nicht hören, wirklich. Er wollte nicht glauben, was Gott gesagt hat. Ist er wirklich ein Mann des Glaubens? Aber ich möchte ihn doch ein Mann des Glaubens nennen. Er wurde von Gott aufgefordert, zu handeln. Und er musste Gott glauben. Das sah menschlich gesehen, material gesehen, irdisch gesehen unmöglich. Er musste Gott glauben und schlussendlich hat er Gott geglaubt und hat gehandelt, wie Gott gesagt hat. Also er hat geglaubt. Er musste nicht nur theoretisch zustimmen. Ah ja, ich weiß, Gott ist groß, er könnte Midian schlagen. Das glaube ich. Er musste so fest daran glauben, dass er Gott glaubt. Ich kann das machen, wenn Gott mit mir ist. Ich gehe in den Krieg und ich führe sogar das Volk, weil Gott es gesagt hat. Das ist etwas anderes, als nur zu meinen, ja, schon gut, Gott ist ja groß. Was brauchte es, dass Gideon so ein Glauben an den Tag legte, dass er so zu diesem Punkt kam, dass er geglaubt hatte? Und es ist faszinierend, was alles in diesem Kapitel 6 ist. Dieses Kapitel 6, es endet noch nicht mit dem Kampf. Wir sind noch nicht in den Krieg gezogen. Kapitel 6, diese 40 Verse, die handeln nur von der Vorbereitung von Gideon. Er müsste vorbereitet werden. Sein Glaube kam nicht irgendwie einfach so. Er war kein starker Mann am Anfang. Wollen wir kurz überfliegen, was alles in diesem Kapitel 6 ist. Nun, es ist wichtig zu sehen, diese Geschichte beginnt nicht mit Gideon. Es beginnt mit dem Volk Gottes. Und Gideon kommt erst in Vers 11 vor. Und das Volk Gottes ist in einer schlechten Lage. Vers 1. Und die Israeliten taten, was böse war, in den Augen des Herrn. Das wird immer wieder gesagt in diesem Buch Richter. Immer wieder, das ist wie ein Refrain. Das Volk tat, was böse war in den Augen des Herrn. Auch hier. Und da gab der Herr sie in die Hand Midians 7 Jahre lang. Also ihre Unterdrückung, ihre Probleme stammten daher, dass sie Gott vernachlässigt hatten, dass sie böse waren in seinen Augen. Und deswegen hat Gott sie in die Macht des anderen Volkes Midian gegeben. 7 Jahre lang. Relativ lang. Also 7 Wochen lang, manchmal ist für uns lang, wenn wir leiden. 7 Monate, 7 Jahre. Und die Israeliten, die schrien zu Gott. Und Gott sandte dem Volk einen Propheten. Und dann kam ein Engel des Herrn und er sprach Gideon an. Im Vers 11. Ab Vers 11. Und Gideon wurde berufen. Er war der Mann. Er war der neue Richter. Er war der neue Erlöser für das Volk. Und der Rest des Kapitels handelt davon, wie Gideon mit dieser Berufung kämpft. Er wollte diese Berufung nicht. Erst im nächsten Kapitel 7 ging er dann in den Kampf. Nun, Gott stellte Gideon zunächst eine relativ einfache Aufgabe, wie eine Einstiegsprüfung. Könnte er diese erste Aufgabe lösen? Könnte er machen, was Gott ihm gesagt hat? Er muss seine erste Aufgabe, sein Haus, sein Vater, sein Elternhaus, die hatten Götzenbilder vom Gott, vom Götzen Baal. Und der Herr sagte Gideon, du musst dieser Baal, dieses Götzenbild deines Vaters niederreißen, wegnehmen. Und auch die andere, die Asherah, diese Pfähle, die standen, die auch Götzen waren. Das musst du zuerst machen. Also relativ kleine Aufgabe, aber nicht ohne. Das setzte er um, aber scheu und heimlich nachts. Und er kriegte großen Ärger. Aber er hat überlebt. Und inzwischen kamen die Midianiter und die Amalekiter, diese Armeen, die kamen immer näher und die lagerten in der Ebene Jezreel, Vers 33. Jetzt sind sie da, diese Völker, die Midianiter und die Amalekiter. Sie sind vor der Tür. Und dann lesen wir Verse 34 und folgende. Der Geist des Herrn, der Heilige Geist, fuhr in Gideon und er rief Männer, und Gideon rief Männer der verschiedenen Stämme Israels zusammen. Also jetzt kommt es zu einer Armeebildung für die Verteidigung. Aber Gideon glaubte immer noch nicht so ganz. Er legte Gott Prüfungen vor. Das sind die berühmten Felle oder Fliese, die Gideon auslegte. Und er sagte, ja, Gott, wenn du wirklich das meinst, soll ich dir wirklich glauben? Dann, wenn ich diese Fliese auslege nachts, dann soll der Vlies nass sein von Tau, aber der Boden rundherum nicht. Und das geschah so, als er am nächsten Morgen aufwachte. Aber es war nicht genug. Ah, es war zu einfach. Es könnte Zufall sein. Gideon stellte Gott eine zweite Prüfung. Ja, ich mache das nochmal, Gott, mit diesem Vlies, mit diesem Wollpelz oder Fell. Diesmal machen wir es andersrum. Der Boden soll nass sein, aber der Vlies soll knochentrocken bleiben. Das wäre natürlich gesehen sehr unwahrscheinlich, wie unmöglich. Und siehe da, es war so. Gott hat es so gemacht. Das ist dann das Ende von Kapitel 6. Wir haben nicht den Eindruck, dass Gideon wirklich alles machen wollte. Er hatte Schwierigkeiten zu glauben. Und ich möchte in den nächsten Minuten jetzt zwei Sachen hervorheben für uns. Zwei Dinge musste Gideon überwinden. Schwachheit und Zweifel. Schwachheit und Zweifel. Und dann werden wir am Schluss kurz sehen, wie wir damit umgehen. Wir haben den Herrn Jesus Christus. Wie gehen wir mit unserer Schwachheit, mit unserem Zweifel um? Mit Jesus Christus. Nun, das Kapitel, wir haben es schon gelesen am Anfang, beginnt in einer schwachen Lage. Das Volk ist schwach. Die sind von außen, von diesen anderen Armeen in die Knie gezwungen worden, weil sie im Innern, in ihrer Seele, in ihrem Denken, in ihrem Tun, weil sie dem Herrn untreu waren. Die waren dem Herrn untreu, die taten Böses, und von außen kamen dann diese Armeen auf ihn zu und bedrohten. Und das war eine schlimme Zeit. Armut, Mangel, Und die waren nicht stark genug, das Volk. Also hier ist schon mal Schwachheit. Und Gideon selber, der war als Mann schwach. Das spürte er selber deutlich. Er hielt sich selber für völlig unbedeutend. Aus einer unbedeutenden Sippe und nicht mal der älteste Sohn im Vaterhaus. Nichts. Der Engel des Herrn hat ihm beim Arbeiten in Kälte, glaube ich, heißt es, gefunden. Abseits. Die mussten sowieso sich verstecken, weil der Feind um war. Das war eine ganz schwache Lage hier. Und in Vers 12 möchte das noch lesen. Es ist fast lustig. Da erschien ihm, fangen wir mit Vers 11, das ist, da kommt Gideon in die Geschichte. Sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das ist kein tapferer Held. Was meint dieser Engel? Das ist ein schüchterner Mann, der eigentlich nichts machen will. Du tapferer Held? Ist das ironisch gemeint? Was ist Teil von dieser Berufung? Es ist eine Überraschung. Hat jemand dich tapferer Held oder stark genannt und du weißt, das ist ja Unsinn? Oder klug und du weißt, ja, nein, ich bin nicht klug. Aber der Engel des Herrn nennt Gideon, du tapferer Held. Ist das ein Seitenhieb? Macht der Herr sich lustig über Gideon? Ich glaube nicht. Aber da wird uns deutlich, dass der Herr die Sachen oft anders sieht, als wir es sehen. Er sieht die Lage anders, er sieht uns anders. War Gottes Volk auch schwach? Nein, letztlich nicht. Sie waren in einer schwachen Lage, ja. Aber letztlich waren sie nicht schwach, denn sie waren Gottes Volk. Wie kann Gottes Volk schwach sein? Sie waren sein Augapfel. Später sagt Jesus von Gottes Volk, von der Kirche, die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen. Das ist nicht Schwachheit. War Gideon schwach? Ja, aber letztlich nicht, nein. Der Herr kann ihm alle Macht geben, die der Herr will, das zu tun, was ihm aufgetragen wird. Der Herr nimmt Schwachen und macht sie stark. Der Herr ist stark. So einfach ist das. Glauben wir das? Darauf läuft es hinaus. Der Herr ist stark und wen er stark macht, ist stark, trotz eigener Schwachheit. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Ist das eine Verheißung, eine wertvolle Verheißung, die du hast in deinem Leben? Nichts kann dir aus seiner Hand entreißen, auch wenn du ganz schwach bist, weil er stark ist. Das ist keine leere Verheißung. Das ist eine echte Verheißung. Er ist stark. Und kommen wir immer wieder auf diesen Vers in Römer 8 zurück, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott ist stark. Und wenn er uns stark macht, dann sind wir stark. Also die Schwachheit, was war der nächste Punkt? Womit musste Gideon kämpfen? Der hat gezweifelt. Das ist mindestens meine Interpretation hier. Das Wort Zweifel lesen wir nicht so im Kapitel, Aber ich glaube, das ist das, was wir sehen. Er hat gezweifelt, deswegen hat er Gott immer wieder gefragt. Meinst du das? Wie kann ich das sehen? Er hat gezweifelt, denke ich, dass vielleicht, dass er Gott überhaupt richtig gehört hatte. Ist das möglich, dass ich berufen werde, um gegen diese Armee zu kämpfen, die Israeliten mit in den Kampf zu ziehen? Das ist so lächerlich, das kann er doch nicht gesagt haben. Er hat gezweifelt. Oder hat er gezweifelt, dass Gott das überhaupt vorhat? Wir sind ein sündiges Volk, es ist aus. Wir haben es nicht verdient zu gewinnen. Was soll das? Oder vielleicht hat er geglaubt, dass, oder gemeint, dass Gott nicht in der Lage war, die Midianiter zu besiegen. Aber wir sehen verschiedene Seiten seines Zweifels. Und vielleicht erkennst du auch Zweifel in deinem Leben. Auch wenn du erkennst, der Herr ist stark. Ich könnte stark sein, wenn der Herr mir seine Stärke gibt. Aber ich glaube nicht. Warum sollte er das tun? Warum? Ich bin nur Jeff. Das macht keinen Sinn. Niemand. Aber wie begegnet Gott Gideon in diesem Zweifel? Ist es so, dass Gott sagt, wenn du zweifelst, bist du schon weg. Ich kann dich nicht brauchen, weg da, ich suche einen anderen. Nein, hat er nicht. Er ist bei Gideon geblieben. Gideon ist der Mann. Gideon hat er auserwählt für diesen Auftrag. Er wird Gideon brauchen. Und wenn Gideon diese ganz zögerlich gehorsam ist am Anfang, wenn Gideon diese Fliese auslegt und wiederholt, Gott bittet, diese eigentlich für Gott dumme Übung auszuführen. Gott macht das. Gott macht mit. Ich finde das großartig, dass Gott so geduldig ist. So geduldig mit diesem Mann des Glaubens. Der war ein unvollkommener Glaubender. Sein Glaube war nicht sofort hell, leuchtend, stark. Er war unvollkommen. Aber Gott musste ihn aufbauen, zeigen, wiederholt bestätigen. Ja, ja, Gideon, ich meine es. Ich meine es so. Es ist so. Wie kann ich das dir nochmal zeigen? Vielleicht, ich habe oft gehört oder den Eindruck gehabt, dass Gideon mit diesen Fliesen, dass das eine Art Vorbild ist für uns. Wenn jemand etwas tut, wie eine Prüfung, oder Gott sagt, ja Gott, wenn du das und das wirklich meinst, dann will ich so und so sehen. Wir prüfen Gott, und das wird manchmal als etwas Gutes, Vorbildhaftes. So will ich Gottes Willen bestätigen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass das eine gute Sache ist. Ist es nicht eher so, dass wenn Gott etwas sagt, dann sollen wir es glauben? Dann ist es so. Sollen wir wieder nachhaken, nachprüfen? Gott, hast du das wirklich gesagt? Ich denke, das ist nicht der vollkommene Glaube. Aber es wird hier nicht verurteilt. Gott macht mit. Und das ist die Geduld Gottes. Es war ein Zeichen des Kleinglaubens, aber Gott hat diesen Kleinglauben genommen und aufgebaut. Wie eine ganz kleine Flamme, die er entfacht und dass es so eine große Flamme wird. Sauerstoff gegeben, zum Atmen gegeben. Aber wir sollen aufpassen, wenn wir in unserem Leben immer wieder diese Fliese auflegen wollen. Das soll nicht einfach so geschehen. Erinnern wir uns an früher an die Geschichte von Mose im zweiten Mose vor dem Busch. Und da bekommt Mose auch eine Aufgabe von Gott. Du sollst zu Pharao gehen. Und Mose sagt auch immer wieder ab, nein, das kann ich nicht tun. Das darf nicht wahr sein, Gott, du machst einen Fehler. Und Gott ist geduldig, aber irgendwann einmal heißt es, dass Gottes Zorn entbrannte gegen Mose. Das wollen wir nicht sehen, oder? Schlussendlich ist Gott geduldig, aber wie mit Mose kommt das mit einer Prise Zorn. Gott ist nicht glücklich, wenn wir immer wieder nachfragen und Nein sagen. Aber er benutzt es auch, um uns aufzubauen und stark zu machen. Gott sucht willige Glaubende. Er sucht willige Glaubende. Bist du willig? Sucht er dich? Bist du dir bewusst, dass du vielleicht eine Aufgabe hast, einen Auftrag von ihm in diese Welt? Es muss nicht groß sein. Wir sind nicht große Staatsmänner und Frauen. Aber etwas Großes in dieser Gemeinde. Etwas Großes in der Familie. Etwas Großes bei der Arbeit. Du musst etwas Gutes tun für den Herrn in der Arbeit, seine Herrlichkeit zeigen. Aber ich glaube nicht, dass ich richtig gehört habe. Kann er das wirklich meinen? Ist das wirklich Gott so wichtig? Bin ich Gott so wichtig? Hören wir gut zu, wenn Gott spricht. Versuchen wir Gott nicht auf die Probe zu stellen mit unseren Fliesen und Schafsfelle. Aber wissen wir, der Herr ist gut und geduldig. Schwachheit und Zweifel, das sind die Dinge, die hier Gideons Vorbereitung kennzeichnen. Aber er hat es überwunden, der Herr hat ihn genommen und stark gemacht. Wir haben auch gelesen da vom Heiligen Geist. Der Herr hat ihm seinen Heiligen Geist gegeben, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und vielleicht ist es auch uns so, in unserem Glauben, wir kämpfen mit der Schwachheit von außen. Was sind wir, das Volk Gottes? Die Kirche ist so klein heutzutage. Scheint so unbedeutend in der Welt. Ich bin so unbedeutend. Ich habe all meine Schwachheiten und Mängel. Ich bin nicht gut in dem und dem. Ich bin überhaupt nicht gut. Aber hören wir auf den Herrn. Was wir dann in den folgenden Kapiteln lesen, ist, was für großartige Dinge Gideon gemacht hat, nachdem sein Glaube hier vorbereitet wurde. Gideon entwickelte sich also von einem schüchternen Mann mit einem zögernden Glauben zu einem mutigen Mann. Er war mutig und er tat Großes für Gott und für Gottes Volk. Und er war ja kein Roboter. Gott hat keine Roboter genommen, um gegen die Midianiter zu kämpfen. Da war ein Mensch und er wurde berufen. Gott war geduldig. Und Gott konnte mit ihm arbeiten. Und wir müssen auch Gott glauben, wenn er zu uns spricht. Wir müssen Gott glauben, wenn es um unser Heil geht, um unseren rettenden Glauben. Jesus, das ist unsere Hoffnung, so heißt es im Hebräer 12 nach Hebräer 11. Als Bottom Line, darauf kommt es hinaus, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir glauben Jesus, wir glauben an Jesus und in Jesus für unsere Errettung. Ohne Jesus sind wir nicht errettet. Aber Jesus hat alles gemacht und deswegen glauben wir durch ihn sind wir errettet. Aber auch Tag für Tag, die Dinge, die wir erledigen müssen in unserem Glaubensleben, da brauchen wir auch Jesus, den Glauben, dass Gott das auch so machen wird. Und ich möchte sagen und herausgreifen hier in den letzten 2-3 Minuten, dass Jesus ist auch ein Vorbild für uns in unserem Glauben. Jesus ist weit mehr als nur ein Vorbild, aber er ist auch Vorbild für uns. Wir haben im Hebräerbrief im Kapitel 5 einen faszinierenden Satz, wo der Schreiber sagt, obwohl er Jesus Sohn war, Hebräer 5, 8, obwohl er Sohn war, lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Jesus, der Mann Jesus, Gottes Sohn, musste Gehorsam lernen. Das klingt falsch irgendwie für unsere Ohren zunächst. Er ist Gottes Sohn. Er ist gehorsam. Das ist seine Natur. Warum sollte er das lernen? Aber als Mann auf dieser Erde, so steht es in der Schrift, er musste gehorsam lernen. Er musste durch diese Schritte gehen. Er musste seinen Vater als Mensch, seinen himmlischen Vater, kennenlernen, vertrauen lernen und mit ihm gehen. Und das, dieser Lernprozess, hat er sündlos und fehlerlos gemacht, aber er musste das lernen. Wir sehen, dass Jesus stark ist. Wir sind schwach, er ist stark. Und wir sehen, wie Jesus zweifelt nicht an seinem Vater. Jesus war schwach in seinem irdischen Leben als Mann in vielerlei Hinsicht. Er wurde in Schwachheit geboren, nicht in einem Palast als königlicher Sohn, sondern ganz arm, in einer Krippe geboren. Da ist schon deutlich geworden, das ist Schwachheit, das ist Demut, auch schon bei der Geburt. Und er wuchs auf, er war mit Schwachheiten vertraut. Er wanderte umher, er hatte manchmal kein Zuhause. Er wurde angefeindet. Und dann wurde er, wie wir wissen und wie wir auch schätzen, wurde er verhaftet und umgebracht auf dem Kreuz. Das ist menschlich gesehen nicht stark. Aber wir wissen, was für eine Stärke da ist, was für eine Kraft das bedeutet. Aber das ist von außen gesehen eine Schwachheit. Deswegen war das Evangelium von Jesus Christus für die frühe Welt damals etwas Lächerliches. Wie kann Gott, wie kann der Messias so ein kleiner, sterbender Mann sein? Das ist Schwachheit und Kraft in Jesus Christus. Das sehen wir. Und Jesus verließ sich auf Gottes Wort. Der zweifelte nicht. Als der Teufel zu ihm kam, Lukas 4, und wir kennen noch Jesus' Antwort, der Mensch soll nicht vom Brot leben, sondern vom Wort Gottes. Das war seine Nahrung, seine Ernährung. Das brauchte er. Das ist auch für uns ein Vorbild. Auch Jesus Christus brauchte das Wort Gottes. Jesus Christus musste ins Gebet gehen, verbrachte sehr lange im Gebet. Der Sohn Gottes. Wozu musste er lang beten, wenn überhaupt? Wenn wir darüber nachdenken. Doch, er brauchte diese Beziehung, dieses Gespräch mit dem Vater. Das war auch seine Stärke. So lernte er auch Gehorsam. Und als er gegen seine letzten Stunden kam, da fühlte er ganz schwach. Er sah den Tod kommen. Er wusste, was das für ein Tod war. Und er wollte das nicht. Er wollte das nicht. Da hat Gott gebeten, diese Kelch an mir vorübergehen zu lassen. Aber er hat Gottes Willen gehört und geglaubt. Und er hat es doch gemacht, ohne zu zögern. Für uns und für seinen Vater. Ihr seht, Jesus, der Mensch, kennt das Gefühl der Schwachheit. Er kennt auch die Beklommenheit des Konflikts. Er weiß, was es heißt, in den Konflikt zu gehen. Und das in einem gewissen Sinne schreckt er davor zurück. Aber er ist uns vorausgegangen. Sich selbst hat er für uns gegeben. Sein Fleisch, aber auch sein Vorbild. Auch um unseren Glauben zu stärken. Und wenn wir, wie der Mann im Evangelium einmal zu ihm sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das dürfen wir unserem Herrn sagen. Hilf meinem Unglauben. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir manchmal zweifeln. Und er nimmt das auf. Schaut auf Jesus. Er ist der vollkommene Glaubende. Schaut auf ihn. Amen.